Ja, wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und dass wir hier zum Gottesdienst gemeinsam zusammenkommen dürfen. Ich habe heute ein Thema ausgesucht, das uns sehr bewegt in der Gemeindegründungsarbeit. Für mich ist immer Bekehrung oder eben auch Wiedergeburt, Gemeindegründung so etwas wie Auferweckung, wie Auferstehung, wie Menschen, die aus dem Tod ins Leben gerufen werden. Das griechische Wort für Gemeinde heißt ja Ekklesia und das heißt so viel wie herausgerufen. Und wir sind auch Herausgerufene, wir sind herausgerufen aus dem Tod, aus dem geistlichen Tod hinein in ein Leben mit Jesus Christus. Und deswegen habe ich heute einen Text, der vielleicht nicht unbedingt zuerst mit Gemeinde zu tun hat, wo es um Auferweckung geht, wo es um Auferstehung geht, um ein Wunder Jesu geht, aus dem Johannesevangelium, 11. Kapitel, die Verse 39 bis 45. Ich lese diesen Text zuerst einmal vor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Und Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der umstehenden Mengen Wille habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Ja, das Kapitel 11 im Johannesevangelium gehört sicherlich zu eines der bekanntesten Geschichten oder Erzählungen der Texte des Neuen Testamentes. Die Auferweckung ist sicherlich ein faszinierender Bericht, eines der größten Wunder, wenn nicht überhaupt das größte Wunder, das Jesus am Ende seines Lebens getan hat. Und es zeigt, wie Gottes Wort wirksam ist, welche Autorität das Wort Jesu hat. Mit welcher Kraft, mit 3 Worten, ein Mensch, der 4 Tage schon im Verwesungsprozess gewesen ist, ins Leben zurückgerufen wird. Jesu Worte setzen etwas in Bewegung. Das Evangelium hat Kraft. Das Evangelium ist schöpferisches Handeln. Es geschieht. Es ist nicht nur Information, die wir weitergeben, sondern da passiert etwas. Und das haben wir erleben dürfen und das haben wir erfahren dürfen in den vergangenen 30 Jahren. Ich möchte mal 3 Texte oder 3 Fragen an den Text für uns heute ein bisschen nachgehen, die uns auch bewegen über unsere Arbeit. Die erste Frage ist das Warum, das Motiv, der eigentliche Antrieb Jesu. Warum tut er dieses Wunder so, wie er es hier getan hat? Warum handelt Jesus so, wie er gehandelt hat? Er hätte den Lazarus ja auch heilen können. Wir wissen, er hat von dieser Krankheit erfahren, bevor Lazarus gestorben war. Warum hat er ihn nicht vorher geheilt? Warum hat er zugewartet? Warum hat er abgewartet, bis Lazarus dann im Grab gelegen ist? Ja, und die Frage, die damit auch zusammenhängt, ist, was ist die Motivation für uns? Warum gehen wir in die Mission? Warum bringen wir Evangelium weiter? Warum tragen wir Jesus Christus in diese Welt hinein? Was ist unser Antrieb, unser eigentlicher Antrieb, der Beweggrund für die Mission? Und dann die Frage nach dem Wie. Wie handelt Jesus hier in diesem Wunder? Was sind seine Dinge, die er angenommen hat, seine Mittel, die er genützt hat, um hier das Wunder zu vollbringen? Und wie handelt Gott auch heute noch in unserer Arbeit, in unserer Mission, in der Gemeinde? Und das dritte ist dann die Frage nach dem Was. Was ist dabei unsere Aufgabe? Was ist die Aufgabe der Jünger? Was haben sie für einen Auftrag bekommen? Und was ist unsere Aufgabe hier in der Mission? Zuerst die Frage nach dem Warum. Das Motiv, das Handeln Jesu. Was ist seine Motivation? Warum ist er überhaupt in diese Welt gekommen? Und wir wissen aus dem Evangelium, er hat sie geliebt und er liebt sie bis heute noch und er liebt auch die Japaner. Liebe hat ihn im Grunde genommen dazu gebracht, die Herrlichkeit zu verlassen, in unsere Welt zu kommen. Liebe Gottes ist es, was ihn in Bewegung gebracht hat, auch hier in dieser Situation. Wir wissen, er hat diese Familie Lazarus, Maria und Martha ganz besonders geliebt. Es heißt hier, selten diese Stelle auch, und er weinte, er hatte Tränen in den Augen vor dem Grab des Lazarus, was diese Verbindung zu dieser Familie auch zum Ausdruck bringt. Ohne Liebe für diese Japaner, ohne Liebe für die Mission, für die Verlorenen, macht es keinen Sinn, überhaupt in die Mission zu gehen. Es war aber auch Gehorsam, was ihn getrieben hat. Im Johannesevangelium, im 5. Kapitel, Vers 19, sagt er zu den Pharisäern: Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Das Handeln Jesu war immer im Einklang mit dem Willen Gottes. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er handelt nur dann und das, was er von seinem Vater in dieser Angelegenheit als Willen Gottes erkannt hat. Und das ist auch unser Auftrag, den Jesus uns gegeben hat: Geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Auch wir haben einen Auftrag, einen Missionsbefehl. Auch wir haben unseren Auftrag von Gott selber bekommen, dass wir das Evangelium weitertragen dürfen. Aber es kommt noch etwas hinzu an dieser Stelle, die sehr auffällig ist, meiner Ansicht nach, in der wir lernen im Kapitel 11, in dem Vers 4, da offenbart Jesus uns selbst sein Motiv, seinen Antrieb für dieses Wunder, das er hier getan hat. Und da heißt es: Als Jesus das hörte, als er eben hörte, dass Lazarus krank geworden ist, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn dadurch verherrlicht werde. Die Verherrlichung Gottes, damit der Sohn dadurch verherrlicht werde. Als Jesus von dieser Krankheit des Lazarus gehört hat, da war es für ihn wie ein Signal, wie irgendeine, ja, Weckruf, dass er wusste, jetzt beginnt der letzte Weg bis zum Kreuz. Am Ende dieser Geschichte, am Ende dieses Textes, dann heißt es nämlich in Kapitel 11, 53, von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Die Auferweckung des Lazarus bedeutete das Todesurteil für Jesus. Und ich bin mir davon überzeugt, dass Jesus ganz genau wusste, als er von der Krankheit des Lazarus erfahren hat, dass jetzt hier an dieser Stelle mit der Auferweckung dieses Lazarus etwas in Gang kommt, was im Grunde genommen letztendlich dann final im Kreuz enden wird. Er wusste, an diesem Auferweckung werden die Menschen letztendlich die Tötung oder die Verurteilung Jesu fällen. Und für ihn war es aber nicht Schmach und Schande, ans Kreuz zu gehen, sondern für ihn war es die größte Art und Weise, wie er Gott verherrlichen konnte. Hier wird jetzt Gott verherrlicht und darum geht es ihm. Und das ist es auch, was uns immer wieder antreibt, was uns immer wieder in die Mission bringt, was uns immer wieder in die Gemeindearbeit bringt: die Verherrlichung Jesu. Wir waren an einem Ort, wir haben neu angefangen, eine Familie war schon gläubig, die am Ort auch hergezogen war, hat von uns gehört, hat gesagt: Oh, Missionare sind hier, wollen hier Gemeinde gründen. Wir möchten dabei sein, wir möchten mitarbeiten hier an diesem Ort. Und wir haben dann mit dieser Familie angefangen. Und ich habe diesen Mann gefragt: Warum möchtest du mitarbeiten? Was ist dein Motiv für die Gemeindegründung? Und am Anfang dachte ich vielleicht so ganz menschlich, dass er sagt: Naja, dann ist unsere Gemeinde nicht mehr so weit weg. Wir müssen nicht mit dem Zug oder mit dem Auto weiter wegfahren. Haben wir gleich eine Gemeinde vor Ort. Unsere Kinder können in die Kinderstunde, sind gut versorgt. Aber er hat dann gesagt: Weißt du, hier an unserem Ort, 30.000 Menschen wohnen hier mittlerweile in dieser Siedlung, gibt es keinen Platz und keinen Ort, wo Gott verherrlicht wird. Und darum möchte ich dabei sein, dass Gemeinde entsteht. Weil ich möchte, dass Gott verherrlicht wird. Dass ein Ort geschaffen wird, wo Gott angebetet wird, wo Gott verherrlicht wird, wo sein Name groß wird. Und deswegen möchte ich dabei sein. John Stott, einer der großen Missionstheologen, der hat es einmal so ausgedrückt und hat gesagt: Der höchste aller Beweggründe für Mission ist weder der Gehorsam gegenüber dem Missionsbefehl, so wichtig dieser auch sein mag, noch die Liebe zu den Sündern, die von Gott entfremdet und auf dem Weg ins Verderben sind, so stark auch dieser Anreiz sein mag, insbesondere wenn wir an den Zorn Gottes denken, sondern vielmehr der Eifer, der brennende und leidenschaftliche Eifer für die Ehre Jesu Christi. Und das ist es wirklich, was uns immer wieder Kraft gibt und Mut gibt und manchmal auch, wenn wir niedergeschlagen sind und es nicht vorwärts geht und in der Gemeindearbeit Rückschläge gibt, dass wir sagen, auch dadurch kann sich Gott verherrlichen. Auch dadurch kann sein Name groß werden. Diese Ehre Jesu Christi und eine Leidenschaft dafür, das ist das Motiv, warum wir das Evangelium weitergeben. Das hat George Peters schon zig Jahre vorher gesagt, in seinem Buch über Mission geschrieben. Wir stehen aber vor der Tatsache, dass wir unsere ganze Missionsarbeit neu überdenken müssen. Nicht das Wohlergehen und die Herrlichkeit des Menschen, nicht das Wachstum und die Expansion der Kirche, sondern die Herrlichkeit Gottes sind das höchste Ziel der Mission, weil sein Sinn und Wesen nun einmal der letzte Grund der Mission sind. Die Herrlichkeit Gottes. Die Verherrlichung Jesu, seine Ehre in diese Welt zu tragen, ihn zu verherrlichen, anzubeten, das ist die Motivation auch für uns, das ist Motivation für Jesus, das war sein Lebensmotto. Am Ende seines Lebens betet er in Kapitel 17 im Johannesevangelium, da sagt er, ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast und ich habe deinen Namen verherrlicht. Und das dürfen auch wir wissen, Gemeindearbeit oder unsere Missionsarbeit liegt letztendlich daran, dass wir ihn verherrlichen, dass wir ein Verlangen danach haben, seine Ehre und seine Herrlichkeit in die Welt zu tragen. Das Zweite, wie geschieht Gemeindegründung, wie geschieht Mission, wie geschieht das Wunder, das wir hier an dieser Stelle erleben und sehen? Gibt es eine bestimmte Methode, werde ich immer wieder gefragt. Wir haben im Großraum Tokio jetzt vorher kurz erwähnt, 3 Gemeindegründungen selber durchgeführt, in 2 haben wir mitgearbeitet. Und dann werde ich von den jungen Missionaren, die aufs Feld kommen, immer dann gefragt, was ist deine Methode, deine Strategie? Kannst du uns die irgendwie beibringen? Kannst du uns sagen, wie man das methodisch und strategisch macht, hier in Tokio, im Großraum Tokio Gemeinde zu gründen, dass wir das auch übernehmen können und dass wir dann auch so Gemeinde gründen können? Oder liegt es irgendwie an einer besonderen Begabung oder an einer besonderen Fähigkeit, die man haben muss? Als ich nach Japan gegangen bin, habe ich zuerst dem Bruder Vater damals gesagt, der uns ausgesandt hat, Ernst Vater, habe ich gesagt, also ich habe eigentlich nichts mit Sprachen am Hut. Ich habe ein Abitur gemacht mit Physik und Mathematik, habe Astrophysik angefangen zu studieren, habe ich dann aber gelassen, weil ich eben einen Ruf hatte für die Mission. Aber in meinem Kopf sind Zahlen und nicht Sprachen. Und mein Englischlehrer hat am Ende meines Abitur gesagt, so mündliche Note verteilt. Und dann hat er gemeint, Thomas Beck, mündliche Note, körperlich anwesend. Ja, also das war meine mündliche Note im Englischen, körperlich anwesend. Es war nicht meine Begabung, es war nicht meine Fähigkeit, die uns in Japan im Grunde genommen mit der Sprache dann... Und trotzdem hat Gott diesen Weg gesegnet und immer wieder, und wir freuen uns auch heute, dass wir den Menschen in japanisches Evangelium weitergeben dürfen und sie auch einladen dürfen. Es liegt hier an diesem Wunder, können wir es sehen, am Gebet und am Evangelium. Die Kraft des Gebetes, die hat uns immer wieder begeistert in der Arbeit, in der wir gewesen sind. Ich habe vorher gesagt, wir haben mit einer Familie angefangen, am anderen Ort dann mit einer Familie und einem Ehepaar. Und was wir gemacht haben, war die erste Zeit, ein halbes Jahr lang uns nur zu treffen zum Beten. Nur zu beten für diese Arbeit und dann auch in Danken Gott dafür zu bitten, dass er seine Gemeinde baut. Jesus steht hier an diesem offenen, an diesem Grab und dann betet er, ich danke dir, dass du mich erhört hast in der Vergangenheitsform, obwohl das, was geschieht, noch in der Zukunft liegt. Und das ist ein vertrauensvolles Gebet. Das ist ein Gebet, das Verheißung hat. Er weiß in seinem Vertrauen zu seinem Vater, dass er auch wirklich dieses Gebet erhören wird. Deswegen haben wir auch oft gebetet, wenn wir zusammen waren, bittet Gott stets mit Danksagen, mit Danken. Wir danken dir, dass du hier an diesem Ort eine Gemeinde hast. Wir danken dir, dass du hier an diesem Ort deine Menschen, deine Leute und deine Gemeinde zusammenrufen wirst, auch wenn wir es noch nicht sehen, auch wenn wir es noch nicht wissen. Aber wir wissen, wir haben eine Verheißung und wir dürfen ihm danken schon, Gott bitten, dass er seine Gemeinde baut. Und das hat uns immer wieder auch getragen und gestärkt. Wir haben dann für die Arbeiten, die wir gemacht haben, immer ein Gebetsnetzwerk zuerst aufgebaut. 30 Gemeinden, 50 Gemeinden, die im Gebet hinter unserer Arbeit stehen und diese Arbeit leiten und auch in unserer Arbeit dann die Gebetsanliegen mitnehmen. Und dann kommt eben dieses Wort, dieses vollmächtige Wort. Er befiehlt, Lazarus, komm heraus. Und es sind diese drei Worte, die genügen. Gottes Wort ist stärker als der Tod. Gottes Wort ist stärker als die Verwesung. Er ruft den Lazarus mit Namen. Er befiehlt ihm, so als wäre er bereits schon lebendig. Und so wirkt Gott auch heute noch. Durch Gebet und Verkündigung des Wortes Gottes, des Evangeliums. Es verändert auch heute noch Menschen und das durften wir in diesen drei Gemeindegründungen erfahren. Nur das Evangelium macht Tote lebendig. Bekehrung ist wie Auferstehung. Es liegt nicht an der Möglichkeit des Menschen. Es liegt auch nicht in der Machbarkeit des Menschen. John Piper, einer der amerikanischen Prediger, der das Buch geschrieben hat, Weltbewegend oder Nations Be Glad heißt im Englischen, hat in diesem Buch geschrieben, was mich sehr bewegt hat und mich auch immer wieder begleitet hat und was wir uns immer wieder vorgenommen haben. Gottes Ziel, nämlich seine Verherrlichung, wird nicht erreicht ohne die vollmächtige Verkündigung seines Evangeliums. Und diese vollmächtige Verkündigung des Evangeliums wird es aber nicht geben, ohne das anhaltende, ernste und glaubensvolle Gebet seiner Leute. Dieses ernste, glaubensvolle Gebet stärkt die Verkündigung des Evangeliums, damit Gottes Wort vollmächtig wirken kann. Und wenn Gottes Wort vollmächtig wirkt, dann kann sich Gott verherrlichen. Das durften wir immer wieder neu erleben und das ist auch etwas, was uns immer wieder begeistert hat. Gottes Wort hat Macht. Ja, eine Frage bleibt noch. Was ist die Aufgabe in der Mission? Es sind hier zwei Aufgaben, die Jesus seinen Jüngern gibt. Jesus selbst ruft ins Leben. Sein Wort schafft neues Leben. Nicht wir haben die Möglichkeit, das zu tun. Aber er befiehlt seine Jüngern und sagt, ihr hebt den Stein weg. Das ist eure Aufgabe. Und für mich heißt es so viel wie, macht meinem Wort eine Bahn. Nimmt die Steine weg, die Menschen daran hindert, mein Wort zu hören. Räumt diese Steine aus dem Weg, diese Hindernisse, diese Vorurteile und alles, was das Evangelium hindert, zu den Menschen zu kommen, räumt es aus dem Weg. Das ist unsere Aufgabe als Missionare, das ist unsere Aufgabe auch immer wieder als Gemeinde, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Räumt die Steine aus dem Weg. Und das ist nicht einfach. Der Stein war nicht klein. Es war sicherlich ein großer Stein und es konnte nicht einer alleine. Und sie mussten zusammenarbeiten, damit sie diesen Stein wegbekommen haben. Auch wir in der Mission müssen zusammenarbeiten. Die, die geben, die beten, diejenigen, die gehen, aber auch in der Gemeinde Jesu zusammen, dass wir gemeinsam diese Steine aus dem Weg räumen. Aber nicht nur, weil der Stein schwer war, sondern es war auch deswegen herausfordernd, weil eben schon ein Stück weit Einwände gekommen sind. Herr, er stinkt schon, er riecht schon. Lass den Stein besser vorne dran. Es ist hoffnungslos. Es macht keinen Sinn, diesen Stein wegzuwälzen und dahinter ist nur Verwesungsgeruch. Und das haben wir immer wieder auch erlebt, wenn wir angefangen haben, die letzte Station, wo wir waren, jetzt die 12 Jahre dort in Tokaichiba in Yokohama, als wir angefangen haben, haben auch viele gesagt, sogar Pastoren und Gemeinden um uns herum haben gesagt, Tokaichiba, da gibt es 5 Tempel, innerhalb von 10 Minuten kannst du zu 5 Tempel hinlaufen. Buddhistischer Tempel, buddhistische eingesetzte Leute. Was wollt ihr dort anfangen? Was wollt ihr dort Gemeinde machen? Vor über 25 Jahren hat es damals schon einen Versuch gegeben, Gemeinde zu gründen. Die sind dann weggezogen von diesem Ort und sind jetzt woanders. Verwesungsgeruch. Er riecht schon. Was wollt ihr hier noch irgendwie erreichen? Es ist hoffnungslos. Und doch, sagt Jesus, räumt den Stein weg. Macht meinem Wort eine Bahn. Lasst mein Wort hinein in diese Dunkelheit, in diese Finsternis, in diese Todesnacht. Lasst dieses Evangelium, macht es hörbar. Und dann kann Jesus Christus wirken auf eine Art und Weise, die wir uns nicht vorstellen können. Und er wirkt, er bewirkt neues Leben, er schafft neues Leben, nicht wir. Wir räumen nur die Steine weg, damit sein Wort Menschenherzen erreichen kann. Und wenn dann Menschen zum Glauben kommen und dann herauskommen, dann ist es wie bei diesem Lazarus, gebunden mit ihren Grabtüchern, das Schweißtuch noch über den Augen. Der konnte kaum frei laufen, der konnte kaum frei gehen, weil diese Grabtücher ihn noch festgebunden haben. Und das erleben wir auch in Japan. Menschen haben ein neues Leben und sie wissen, es ist etwas geschehen mit mir, es hat sich etwas verändert. Das Evangelium hat eine Kraft in mir, die ich so noch nie gekannt habe. Aber trotzdem sind sie noch mit ihrem alten Leben, manches Mal mit ihrer Tradition, mit ihrer Religion, in ihren Grabtüchern gewickelt und das Schweißtuch hängt noch über ihren Augen. Sie sehen Jesus nicht. Und sie erkennen ihn noch nicht, wer er wirklich ist. Und sie haben noch nicht die Freiheit, ihm nachzufolgen. Und das ist unsere Aufgabe als Missionare, als die wir unterwegs sind. Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Er hat neues Leben durch das Evangelium. Er hat den Geist Gottes und es ist Neues geworden in ihm. Darum bindet ihr ihn los. Lasst ihn jetzt gehen, damit er mir nachfolgen kann, damit er mich sehen kann, damit er weiß, wo er hingehört und seine Nachfolge antreten kann. Japan, ein Land, in dem die Religion eine große auch Rolle spielt, nicht unbedingt im Alltag der Menschen, aber in ihrem Denken, in ihrer Kultur. 90% der Japaner sind Shintoisten. Shinto heißt also Shin heißt Gott oder Götze und To ist der Weg der Götter. 8 Millionen Götter gibt es im Shinto. Die Sonnengöttin, die Amaterasu, also die Sonne, ist die größte Gottheit. Und die Sonne ist auch der Vorfahre des japanischen Kaisers. Und der Kaiser ist heute noch der hohe Priester des Shinto. Und diese Menschen, die sagen oft, du bist Japaner, dann bist du Shinto. Und wenn du Shinto bist, bist du Japaner. Das gehört zu unserer Nationalität. Die Nationalhymne in Japan ist ein Anbetungslied an den Kaiser als den Sonnenkönig, also als den Nachfahre der Sonnengöttin. Deswegen können Christen ihre eigene Nationalhymne nicht singen, weil sie sagen, ich mache kein Anbetungslied an den Kaiser. Es ist dann verwoben in dieser Gesellschaft, sehr vieles ist mit dieser Religion verbunden. Und 85% sind Buddhisten. Vielleicht fragt jetzt manchmal, wollte der irgendwie Mathe studieren, passt irgendwie nicht zusammen mit diesen 85 und 90. Das ist einfach so, was Japaner leben, synkretistisch. Der Buddhismus hat sich in Japan spezialisiert auf das Jenseits, auf das Art, wie soll ich sagen, Beerdigungen, Menschen zu begleiten. Der Shinto hat keine Jenseitsvorstellung. Der Shinto, der hat nur Diesseitsvorstellung. Da gehen die Menschen hin, um zu heiraten, um zu beten für Erfolg im Leben, um Wohlstand, um Gesundheit und all die Dinge, die man hier in diesem Leben für sich in Anspruch nehmen möchte. Aber er hat keine Jenseitsvorstellung. Und der Buddhismus hat diese Jenseitsvorstellung. Und deswegen haben sie beide Religionen. Zur Beerdigung gehen sie zum Buddhisten und zur Hochzeit zum Shintoisten. Ja, und 1% Christen, ganz wenige. Und diese wenige müssen lernen, in dieser Gesellschaft als Nachfolger Jesu zu leben. Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission, nachdem sie durch Jesus neu geworden sind und das Evangelium gehört haben. Jesus sagt es, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Räumt die Steine aus dem Weg. Macht mir eine freie Bahn für mein Wort. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten. Bindet sie los und lasst sie gehen. Lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Ja, wir durften erleben in Kamisakunobe, in Kawasaki, also auch mit Tokio zusammengebaut eigentlich. Ja. In Minami no Hachioji in Tokio. In Kamisakunobe waren wir 9 Jahre, über 9 Jahre. In Minami no waren wir 5 Jahre. Und in Tokaichiba, Yokohama waren wir jetzt 12 Jahre. In all diesen Orten durfte Gottes Wort Menschen erreichen mit dem Evangelium. Und er hat Neues geschaffen. Menschen sind herausgekommen aus ihrem Dunkel, aus ihrer Finsternis. Wir durften diese Gemeinden abgeben, alle 3, an einen japanischen Gemeindeleiter. Ein Japaner hat dann übernommen von uns in dieser Arbeit. Und wir sind dankbar, dass Gott uns da immer wieder geholfen hat, seinen Auftrag zu erfüllen und sein Wort weiterzugeben und ihm einen Platz zu schaffen, eine Gemeinde, wo er verherrlicht wird, wo sein Name groß wird. Wir haben erlebt, was heißt, was Jesus zu Petrus gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen, ist ja nicht Petrus als Person gemeint, sondern sein Bekenntnis zu Jesus, auf dieses Bekenntnis, das du abgelegt hast, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Dietrich Bonhoeffer hat darüber eine Predigt geschrieben. Die Felsenkirche hat er es bezeichnet mit dieser Predigt. Und in dieser Predigt schreibt er: Aber nicht wir sollen bauen, sondern er will bauen. Kein Mensch baut die Kirche, sondern Christus allein. Und wer die Kirche bauen will, ist gewiss schon am Werk der Zerstörung, denn er wird einen Götzentempel bauen, ohne es zu wollen und zu wissen. Wir sollen bekennen, er baut. Wir sollen verkündigen, er baut. Wir sollen zu ihm beten, er baut. Das durften wir erleben und das haben wir immer wieder neu erfahren. Er baut seine Gemeinde. Unsere Kinder haben jetzt die Schule abgeschlossen. Unsere zwei Söhne sind schon länger in Deutschland. Unsere Tochter hier auf dem Bild links, die zweite, er hat ihr Abitur jetzt letztes vor 2 Jahren, 23 gemacht. Und unser Sohn, der Blonde mittendrin, der hat jetzt letztes Jahr sein Abitur gemacht und sind jetzt nach Deutschland gekommen. Und wir beten darüber, dass sie hier gut ankommen, dass sie ihren Weg finden, dass sie hier in Deutschland in eine andere Kultur hineinfinden und auch hier ihren Platz finden, damit wir vielleicht dann wieder gehen können. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob es für uns weitergeht, aber wir danken für alle Gebete, auch für unser Team in Japan, die Missionare, die Ehepaare, die jetzt draußen sind, die Jungen, die jetzt angekommen sind, dass sie dort auch Fuß fassen. Ich bete noch zum Schluss. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und dein Wort hat Macht und Kraft. Und dein Wort ist ein Wort, das neues Leben schafft. Und wir dürfen es immer wieder erkennen und erfahren und erfassen. Du wirkst in dieser Welt. Lass du uns die Steine aus dem Weg räumen. Lass du uns eine Bahn machen für das Evangelium. In unserer Gegend, auch wenn es heißt, da kommt nur Verwesungsgeruch entgegen, auch wenn es hoffnungslos erscheint, lass du uns nicht müde werden, immer wieder neu darauf zu vertrauen, dass wir glauben, deine Herrlichkeit zu sehen und dann auch immer wieder neu dein Wort weitergeben. Und lass uns helfen, dass Menschen in der Nachfolge wachsen, dass sie dich erkennen, dass ihre Schweißtücher abgenommen und ihre Grabtücher von ihnen genommen werden, damit sie frei dir nachfolgen dürfen, dich erkennen und in der Nachfolge neues Leben erfassen und erfahren und Freude für ihren Dienst und ihr Leben haben. Wir danken dir, dass wir das alles dir anbefehlen dürfen. Und lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.